einer, der hier nicht hingehört, kann 60 München nichts für, können die Spieler nichts für, kann keiner was für. Das braucht keiner, will keiner. Dennoch passiert es immer unabhängig davon. Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, er kann das Spiel abbrechen, um ein Zeichen zu setzen. Wir sind der Verlierer. Das Ergebnis war 2-0. Einfach mal ein Zeichen setzen. Wir reden immer, aber keiner handelt.
Das waren die Worte von Cottbus-Trainer Pille Wollitz nach dem Rassismus-Skandal am Wochenende in der dritten Liga beim Spiel der Münchner Löwen gegen Energie Cottbus. Und wir sagen es mal so, Pille trifft es mal wieder auf den Punkt. Wir sind auch entsetzt und schließen uns seinen Worten an und finden auch, das hat in den Stadien nichts zu suchen.
Ja, was heißt in den Stadien? Das hat in der Gesellschaft, in der ganzen Welt nichts zu suchen. Und ich finde das, was Pele sagt, es gibt ja diesen Drei-Stufen-Plan und dann hältst du dich daran und so weiter und so. Das war ja in dem Fall auch. Und dann wurde auch Butler gefragt, fühlst du dich in der Lage, weiterzuspielen? Klar, es wäre, glaube ich, auch mal richtig geil gewesen zu sagen, so jetzt ist hier finito la musica, Spiel vorbei, da den kompletten Fokus drauf und mal gucken, wie wir das jetzt mal als Gesellschaft gemeinschaftlich in Zukunft hinbekommen. Also ich verstehe Pele.
Ja, absolut. Es ist dem auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es braucht dann auch mal ein Zeichen, dass dann auch mal ein paar, die da drum herum stehen, aufwachen, den dann dafür anmachen. Ansonsten ist das ein Top-Statement und ich glaube, man muss dann irgendwann auch mal zu drastischeren Maßnahmen greifen.
Ich finde es auch sehr peinlich und beschämt. Ich fand die Reaktion von den Löwenfans extrem stark, dass man direkt gepfiffen hat anschließend, als man verkündet wurde, hier gab es einen rassistischen Vorfall. Es wurde ja auch ein vermutlicher Täter gefunden und aus dem Stadion geführt. Das gibt es ja auch nicht so häufig und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass wir da so eine Aufmerksamkeit weiterhin haben. Ob das jetzt mit einem Abbruch des Spiels passiert oder eben das, was wir jetzt hier gerade machen, das als erstes Thema zu setzen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und insbesondere auch Marvin Riedmüller, wie der da direkt erkannt hat, dass da etwas ganz, ganz schief läuft, auch zu der Person hinläuft und so eine Art Zivilcourage auch zeigt. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das in unserer Gesellschaft weiterhin vermitteln, dass wir klar Aufmerksamkeit schaffen müssen, aber vor allem handeln, wenn es soweit ist, ne, wenn es passiert. Da nicht weggucken und
ja, nicht irgendwie akzeptieren, ja, ist halt genau so und gehen wir drüber hinweg, sondern immer wieder darauf aufmerksam machen.
Ja, das zeigt ja eben diese zwei Sachen. Erstens, dass es da ein Problem gibt bei dem einen oder anderen und zweitens, dass es aber auch viele Leute gibt, die dieses Problem nicht haben und auch den Charakter haben zu sagen, hör mal zu, was soll die Scheiße? Und ich kann nur hoffen, dass es das allerletzte Mal gewesen ist, dass wir über sowas sprechen. Ich befürchte, dass es nicht so ist, aber beim nächsten Mal Drei-Stufen-Plan und so weiter und so fort, beim nächsten Mal sagst du wirklich so, jetzt ist Schluss. Ich glaube, dann erst kocht es ein bisschen höher, heißer, ich weiß es nicht.
Ich finde einfach wichtig, dass solche Leute auch außerhalb des Stadions dafür belangt werden, dass es also nicht nur ein Stadionverbot gibt oder vom Verein irgendwie eine Strafe, sondern dass es auch zivilrechtlich oder strafrechtlich zu Konsequenzen kommt und dass es knallhart durchgesetzt wird. Und das, finde ich, sollte nicht nur bei Rassismus gelten, sondern auch, wenn jemand was von der Tribüne wirft oder irgendwie anders im Stadion auffällig wird. Das muss einfach stärkere Konsequenzen haben, um auch eine größere Abschreckung zu erzeugen. Damit wollten wir einsteigen in diese Folge, weil uns das wichtig ist.
Ja, eine Aufmerksamkeit hinzubekommen.
Genau. Und wollen uns dann jetzt aber den schönen Dingen des Wochenendes widmen, nämlich dem eigentlichen Fußball, warum wir alle ins Stadion gehen und das möglicherweise in der besten Folge aller Zeiten.
Ja, hau rein!
Getränke in die Hand!
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit ganz offiziell herzlich willkommen, seid gegrüßt zu Folge 90 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Barkic-Studios in Köln-Mitte. Rechts außen sitzt der Mann, der Podcasts am Fließband macht, der Mann mit der Akkordhose sozusagen, Thomas Wagner. Außerdem ist er wieder mit dabei, unser Comeback-Street-Boy, Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen.
Und die Herzkammer von 4:3 ist auch da, ein echter Machertyp, also ein echter Schrittmachertyp, Yannick Barkic.
Ah, schön.
Mein Name ist Tobi Schäfer und ihr habt es gemerkt, wir sind wieder komplett. Wir freuen uns wieder, dass wir vollzählig sind, nachdem er zweimal nicht dabei war. War es zweimal?
Ich glaube, es war zweimal, ja.
Es war zweimal, ja.
Dann war noch Länderspielpause und so. Das war echt lang. Du bist ja gefühlt außer Form hier.
Ja, ich habe seitdem auch keinen Streuselkuchen mehr gegessen.
Ja, schon
deswegen,
weg.
Ja, danke schön dafür.
Siehst du auch ein bisschen ich will nicht sagen eingefallen, aber...
Nee, ich bin aber glücklich und beseelt, ich kann es ja jetzt hier sagen, ich bin Papa geworden und das war der Grund. Es gab 1000 Fragen, bist du nicht mehr beim Podcast oder sonst irgendwas? Hast du Streit mit Thomas Wagner? Ja.
Nein. Ja, er hat mich zum Opa gemacht. Genau.
Damit kannst du noch nicht gut leben.
Genau.
Nee, wir freuen uns, alles ist glücklich, alles ist gesund. Und jetzt habe ich wieder eine Stunde Zeit in der Woche, um hier zu sein.
Sehr schön.
Eine Stunde Ruhe,
ja. Aber es ist alles schön. Auch weinen kann schön sein, habe ich mittlerweile jetzt rausgefunden nach kurzer Zeit. Wie war das bei dir damals? Bist du dann auch immer nachts um 4 Uhr mit der Kleinen hier 8 Kilometer gelaufen wie ich?
Also.
Wenn er dann schon zu Hause war?
Nee, also ich kenne das auch. Also man denkt so... Boah, wie hat man das eigentlich damals geschafft, ne? Wenn er dann vielleicht noch am nächsten Tag arbeiten muss und sowas. Tobi weiß es ja auch.
Aber, ja. Ja, man entwickelt schon Kräfte, die vorher nicht da waren und wird schon ein bisschen zäher. Ja. Aber die positiven Dinge überwiegen.
Ja, man spürt bei so einem Kind, das man bekommt, die wahren Helden sind die Väter. Ne? Nein, natürlich nicht. Das war ironisch. Das war ein Scherz.
Wollen wir jetzt zum Fußballgeschehen kommen?
Ja, gerne.
Janik guckt schon wieder.
Ich
auf
kann
die
nicht
Uhr.
Mitreden. Also ich
sag mal, was ist das eigentlich für ein Zettel bei Bucky?
Ich freue mich für euch, aber
das ist Wahnsinn.
Ich kann da nicht mitreden.
Ja, aber du bist ja Vater der dritten Liga zum Beispiel. Das ist ja auch.
Ja, wir haben viele Kinder hier in der dritten Liga. Ja, das
20 manchmal, wenn ich mit ihm durch die Welt reise zu großen Turnieren, dann fühlt es sich auch so an, als wenn er mein Vater ist und mich manchmal beruhigen muss, wenn ich aus der Hose raussteige.
Aber noch nicht an der Brust. Das ist noch nicht passiert. Kann passieren jetzt. Ja. Ne?
Lass uns mal über das Frischeste reden in der dritten Liga. Der Sonntagabend, der Sieg von Alemannia Aachen gegen den 1. FC Saarbrücken. Denn da waren ja Beteiligte dieses Podcasts im Stadion mit dabei und können ja mal erzählen, wie das war, dieser Befreiungsschlag für die Aachener und der nächste Rückschlag für den 1. FC Saarbrücken. Weggy.
Ja, ich war der Einzige, der da war. Ja. Strassi hat mich alleine fahren lassen.
Ja.
Also erstmal bin ich froh, dass ich noch gesund hier bin. Ich hatte Angst in der Halbzeit, dass Rainer Kalmus mich mit dem Schirm aufspießt, weil der so am Wackeln war damit. So, herrlich. Klasse Gäste natürlich mit Bernd Neuendorf und mit Rainer Kalmus. Ein Spiel, das für mich eigentlich auch im Nachhinein immer noch so ein bisschen absurd ist, weil ich finde, dass der 1. FC Saarbrücken sehr viel richtig macht in dieser ersten Hälfte, geht mit einem 0-1 in die Kabine. Alois Schwarz hat sich aufgeregt, dass das frühe Gegentor fällt, wo sie einfach gepennt haben, das ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich, es ist in der 11. Minute halt ein glasklarer Elfmeter, damit eine gute Chance, das Spiel doch auszugleichen. Und am Ende sagst du dann so in der Analyse, und das sagen dann alle, ja, aber wir müssen uns schon noch ein bisschen an die eigene Nase fassen und wir dürfen das jetzt nicht alles auf den Schiedsrichter abwälzen. Das will ich auch gar nicht, aber das ist so ein Spiel, das ist für mich wirklich so ein Scheidespiel für die nächsten Wochen, für beide. Wenn Aachen verliert, dann, glaube ich, kannst du dich auf eine Saison im Abstiegskampf einrichten. Wenn Saarbrücken dort gewinnt mit dem Heimspiel gegen Havelse, dann ist diese Delle weg. Und irgendwann spielst du halt auch keinen Fußball mehr, der gut ist. Irgendwann spielst du dir keine Chancen mehr raus. Dann wirst du vielleicht sagen, na, wir haben irgendwann früh in der Saison den Faden verloren. Stimmt, da gibt es auch noch andere Gründe für. Aber eigentlich darf dieses Spiel gestern so nicht ausgehen. Aachen mit einer hundertprozentigen Torquote einfach. Erste Hälfte, jeder Schuss ein Treffer. Sehr interessanter Typ, der 28-jährige Ilias Trenz. Ich glaube, das kann für Aachen ein sehr wichtiger Sieg für die Zukunft gewesen sein.
Ja, also wir haben ja letzte Woche schon Ilias Trenz abgefeiert, jetzt 6 Punkte in 2 Spielen. Ich glaube, der Pipo hat es gestern richtig gesagt, remember the name, also seine Zeit wird kommen. Ist schön, dass wir das jetzt schon mal so angefühlt haben, aber ich finde es auch genau richtig, dass er jetzt, ich gehe davon aus, ins zweite Glied zurückgeht, wer da jetzt Trainer wird. Sascha Hildmann hat ja anscheinend schon abgesagt, hat die Aachener Zeitung schon geschrieben und auch Reviersport, dass da so schon der Name nach außen dringt, dass man da Gespräche geführt hat, das passt wahrscheinlich Asusi nicht. Du hast ja gestern mit ihm gesprochen, hast du da noch ein bisschen mehr rausbekommen?
Nee, oder? Tatsächlich hat gesagt, ja, Hildmann ist der einzige Name, der bekannt. Aber ich hatte das Gefühl, auch nach dem Spiel, wo er sagt, vielleicht mache ich es ja noch ein paar Tage, der Ilias, ich glaube nicht, dass die heute oder morgen einen vorstellen.
War das die Trendswende? Wurde das schon genannt?
Ja,
das
haben wir letzte Woche schon alle Wortspiele durchdekliniert. Wie, ja.
Ich habe es auch nicht gehört, Podcast oder was? Nicht. Ich habe es auf 6-facher Geschwindigkeit, wie du die Sprachnachrichten. Ja. Also wie sieht es eigentlich mit der Lizenz aus? Da gibt es ja dann immer die große Problematik.
Ich glaub, die Lizenzen.
Genau, die Lizenzen.
Könnten die das auch machen, wie das Haching gemacht hat?
Nee, ich glaube, er hat noch nicht mal die A-Lizenz.
Ah, okay.
Also es ist schon...
Also es hilft, ein Schattentrainer hilft vielleicht sogar nicht mal, oder? Oder doch?
Doch, doch, ein Schattentrainer...
Preuß.
Preuß. Ja, die Idee gibt es sicherlich, dass man sagt, man holt einen erfahrenen Co-Trainer mit einem Schein, der sich aber ganz klar ins zweite Glied stellt. Und dann den ERS in der ersten Reihe machen.
Aber das
fände ich zu gefährlich, weil das zu viel Druck auf den jungen Menschen setzt.
Und überleg dir mal, Lechleiter, Glasbrenner, es ist was anderes aus einer Situation als Interimstrainer was zu machen und dann wirst du plötzlich Cheftrainer und dann bist du der Verantwortliche auch für die Krisen und da kannst du, glaube ich, einen jungen Trainer echt ganz schnell verbrennen.
Ich glaube, Azouzi macht das auch nicht. Der hat eine Notiz, dafür haben sie ihn geholt, dass der Rashid Azouzi Entscheidungen trifft. Das hat er gemacht mit Benedetto Muzzicato und dann auch sein Netzwerk einfach einsetzt. Und bei aller Liebe Interimscoach und gute Performance-Punkte holen und sowas, aber ich glaube schon, dass da jetzt was anderes kommt.
Das hast du ja jetzt bei Schröers und Gindorf auch gemerkt, es hat sehr lange gedauert, bis da nochmal was kam, aber du hast halt einfach Azouzi angemerkt in der Zeit davor, der weiß genau, ich habe hier noch was in der Hinterhand, bleib mal entspannt und so wird das beim Trainer auch sein. Es kommt ja jetzt die Länderspielpause demnächst, es gibt auch nochmal ein bisschen Zeit, ich denke, Trenz wird das nächste Spiel dann vielleicht sogar auch noch machen. Und dann werden sie jemanden präsentieren. Aber wie du sagst, Sascha Hildmann wird's nicht. Den wollten, glaube ich, viele Aachener Fans, auch wegen seiner Aachener Vergangenheit. Aber Hildmann, der sich offenbar auch vor Anfragen nicht retten konnte. Ne? Es hieß, er hatte mehrere Anfragen aus der dritten Liga zuletzt.
Ja.
Da kommen ja jetzt so viele nicht in Frage.
Die Löwen werden sich sicherlich auch mit dem beschäftigt haben, ist ja klar. Also wenn du so eine erfolgreiche Zeit hattest in Münster, so für Konstanz stehst, für Seriosität, dann
und ich verstehe das ja nicht aus. Ich verstehe das auch, dass Hildmann dann jetzt erstmal keinen Bock hat auf dritte Liga Klassenerhalt. Da um die Klasse zu kämpfen, ne? Sondern der hat dann, glaube ich, schon ganz andere Ambitionen, wenn dritte Liga dann durchaus mit Perspektive dann auch aufzusteigen. Ich glaube, das hat er sich auch erarbeitet.
Aber man muss schon auch sagen, wir müssen auch alle so ein bisschen vorsichtig sein. Der Typ ist unfassbar charismatisch, der 28-Jährige. War mir auch am Anfang gar nicht so sicher, weil ich habe ihn mal irgendwie bei einem Jugendspiel gesehen und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, ich bin so viel älter als der, dann tust du es irgendwann mal mit du. Er sagte dann nachher, ja, ich habe dann Respekt vor ihnen. Dann sage ich, ja komm, dann bleiben wir doch jetzt irgendwie dabei. Also das ist ja schon eine ganz andere, nee,
ja, ist eine andere Ebene, natürlich.
Andere Generation. Was ich nur sagen will, Pipo hat gestern auch im Kommentar gesagt, ja, der Matchplan hat dann funktioniert. Und das hat er ja selber konterkariert nach dem Spiel, wo er sagt, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Das finde ich einerseits total offen und ehrlich. Ich glaube nur, wir müssen alle auch ein bisschen aufpassen, dass wir bei allen Jubelarien jetzt nicht sagen, boah, der hat jetzt zweimal die Gegner ausgecoacht. Die hatten gestern auch einfach eine Menge Glück. Das gehört halt einfach auch zur Analyse dazu.
Kommt auch dazu, genau. Man hat Schröers und Gindorf, die Vorlage von Schröers, glaube ich, zum 2-0. Ist ja Wahnsinn, was die beiden da vorne wirbeln.
Und damit wollte ich gar nicht den Kollegen jetzt kritisieren, der das gesagt hat. Aber ich fand's spaßig, dass ich ihn auf Spielplan anbringe und er sagt dann, ich habe die ganz anders erwartet.
Aber doch, den Pipo, den kann man auch mal anzählen, oder?
Nee, das ist nicht. Sehr netter Kollege.
Ja.
Ja gut, aber jetzt müssen wir noch über den FCS reden.
Ja, da wurde er zuletzt häufig kritisiert, dass Alois Schwarz am Ende ist mit seinem Latein und ein bisschen ratlos wirkt. Wie hast du ihn denn wahrgenommen gestern?
Also ich kenne ihn ja wirklich schon lange und ich will mal so sagen, er ist ja schon ein sperriger Typ, aber irgendwie habe ich trotzdem für so ehrliche Arbeit, er war ja auch Bundesligaspieler im Maschinenraum, habe ich ja ein Faible grundsätzlich dafür. Und bei aller Knurrigkeit kann ich dem Typ Alois Schwarz schon was abgewöhnen. Was ich im Moment kurios finde, ist A, dass seine Mannschaft defensiv nicht funktioniert. Das gibt es bei Alois Schwarz Mannschaften nicht. Und das Zweite, dass du merkst, wie auch in der Pressekonferenz, dass es auch so im mit dir so im Zwiegespräch immer wieder thematisiert, ja, die ganze Unruhe im Verein. Und wenn du dich mit anderen unterhältst, auch mal mit Kabine und was weiß ich nicht alles, ganz ehrlich, wir haben Oktober, wenn die jetzt im April sitzen würden und wüssten teilweise nicht, wie es weitergeht, ich glaube nicht, dass die sagen, weil die Virage und Ostermann da irgendwie, dass die Spieler jetzt unruhig werden. Klar, er vergleicht das, dann ist ein Berater, der sagt, ja, warum wird mit mir nicht gesprochen, ja, können wir noch nicht. Gut, da gucke ich mich vielleicht anders um, das kann mal ein Thema sein, aber ich glaube nicht, dass das Ursächliche für die Krise beim 1. FC Saarbrücken ist. Und ich finde es erstaunlich, dass er zweimal, obwohl wir schon dachten, der ist eigentlich schon angezählt, die Kurve bekommen hat und jetzt in einer Situation, die eigentlich immer idealer Nährboden für ihn war, guter Saisonstart, gute Mannschaft, dazu seine Disziplin, dass die jetzt in so eine Krise schlittern, das ist eigentlich nicht Alois Schwarz-like.
Kennt ihr das noch, wenn man damals zur Oma gekommen ist und dachte, puh, was riecht hier so miefig? Ne? Irgendwo ist da was schon länger am Brunnen. Und das Gefühl habe ich mittlerweile beim FCS. Es ist miefig. Es ist, für was steht der FCS? Ich habe keine Ahnung. Also die haben große Identitätskrise. die sich auch jetzt in den Ergebnissen widerspiegelt. Wir sind ja wirklich auch am Saarland nah dran. Also es gibt NRW, dann kommt schon das Saarland. Und
das stimmt nicht. Da muss ich dich jetzt leider kritisieren.
Dazwischen kommt noch Rheinland-Pfalz.
Ich meinte emotional.
Ach so, okay, gut.
Ja, ja. Das ist mir schon klar, dass da noch was anderes dazwischen ist.
Erdkunde 5.
Genau. Ich gehe gleich Brötchen holen im Saarland hier. Zu Fuß. Der FCS hat ja damals schon immer mal wieder begeistert, auch mit dem Fußball, mit dem Offensivfußball. Die hatten Identität, die hatten Spieler, die hatten Persönlichkeiten und man hat sich abgeschafft. Ich glaube, dass Alois Schwarz wirklich auch mit dem Latein am Ende ist, ob das da gestern unglücklich war oder nicht. Die Mannschaft, das ist ja dieses Phänomen beim FCS, man hat das Gefühl, die kann sich immer sehr gut selber regulieren. Aber diese Stärke wurde auch genommen. Ja, das fing an mit der Kapitänswahl, die ja total desolat gemacht wurde von Alois Schwarz, der sich danach noch retten will, aber ganz genau weiß, dass er da in die Kacke gegriffen hat. Da erwarte ich einfach von einem erfahrenen Mann was ganz anderes. Vor allen Dingen auch, geht mir dann ein bisschen die Demut ab. Du bist 2 Jahre arbeitslos, im Prinzip setzt keiner mehr auf dich und dann bekommst du diese Chance und bist eigentlich von Beginn an knurrig, negativ, verschlossen, in so alte Dinger gepresst und Denkweisen und sowas, völlig ausladend, sage ich es mal. Und das meine ich wirklich, wenn man mit Leuten spricht, die da direkt dran sind, aber das meine ich auch aus eigener Erfahrung. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung, das jetzt mal so zu sagen. Du merkst dann so, ja, also wenn du den nicht wolltest, den Job, dann, also ich hatte ja eigentlich keiner gezwungen. Und man hat das Gefühl, da hat sich alles auseinandergelebt. Nicht nur Mannschaft, Trainer, sondern auch die gesamte Struktur beim FCS. Deswegen wollen ja auch so viele was verändern, was Neues. Und ich habe das Gefühl, man sollte nicht allzu lange warten mit diesen ganzen Sachen, weil auf einmal spielt man dann irgendwann wieder, so schlimm ist es nicht, Regionalliga. Aber für die Möglichkeiten, die man hat, für die Größe, die man hat, für diese Emotion, für die Wucht, ist das einfach viel zu wenig auf vielen Ebenen.
Ja, es sind ganz viele Fragezeichen beim FCS. Also authentisch ist er ja, Alois Schwarz. Er war ja immer so knurrig, deswegen will ich ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen. Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, wo sind die Führungsspieler des FCS? Die Gruppe hat immer funktioniert in den letzten Jahren, aber das scheint es gerade nicht.
Ja, aber das ist mir, ganz ehrlich, das ist mir auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich finde nicht, dass die Mannschaft da gestern nicht funktioniert hat. Die haben ja Chancen um Chancen sich rausgespielt. Die waren sowas von überlegen. Das war absurd, dass sie zurückliegen in der Pause. Und so spielt keine Mannschaft. Also, wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Bock mehr auf den Alten, dann lässt du dich da gestern Abend abschießen, 5-0,
hat sich das Thema erledigt. Aber nicht dieser Brücker. Das ist schon immer so gewesen.
Ja, aber ich habe den Anpack noch nicht gefunden. Ich glaube nicht, dass die jetzt, dass das überhaupt nicht mehr stimmt. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht stimmt es, weil die Mannschaft immer intakt ist, obwohl der Alte da draußen steht. Und damit meine ich der Alte in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber das ist eine Situation, da ist so viel Negatives im ganzen Verein und das kommt aber nicht nur vom Trainer, sondern insgesamt. Da ist ja auch diese ständige Unzufriedenheit. Ich finde, warum sind die eigentlich immer unzufrieden?
Ich verstehe es auch nicht.
Die letzten Jahre waren doch eigentlich spielerisch, bin ich immer gerne aus Saarbrücken gefahren, die Pokal-Highlights. Ich meine, die sind seit, wie vielen Jahren sind die nicht mehr in der zweiten Liga gewesen? Die tun ja gerade so, als wenn das ein Irrtum der Geschichte ist, dass sie jetzt dritte Liga spielen.
Ja, weil sie schon so oft so nah dran waren jetzt.
Ja, auch. Das ist ja alles okay und da hat sich dann auch dieses Ding in Duisburg, ich kann es immer nur sagen, wo der Ball, wenn er drin ist, steigen sie direkt auf. Vielleicht ist das auch so, es gibt ja Leute in Saarbrücken, die sagen, wir sind irgendwie mit einem Fluch belegt. Mir ist es jetzt nur zu einfach, natürlich muss sich dann da irgendwas ändern, aber ich habe gestern keine Mannschaft gesehen, die nicht intakt ist und habe auch nicht gesehen, dass da jemand gegen den Trainer gespielt hat, das wollte ich nur sagen.
Ja, ob das...
Aber wir halten fest, die Ausrede, dass es unruhig ist in Saarbrücken, die darf natürlich auf gar keinen Fall gelten und da bin ich bei Strassi, das darfst du nicht vorwegschieben als Trainer, weil wenn du da einen Vertrag unterschreibst, dann weißt du, wo du hinkommst und dann bist du, ja, lebst du mit der Situation. Die Spieler betonen ja auch immer wieder, wir kriegen das mit, aber das belastet uns nicht. Hat ja, ja gestern Sven Sonnenberg genauso gesagt. Ja, ja. Vor einer Woche Brünker.
Oh, da kriege ich, dann sei doch frisch, dann sei doch du nicht die Unruhe. Dann sei doch du derjenige, der das alles öffnet. Sei doch du derjenige, guck mal auf Schalke zum Beispiel. Glaubt ihr eigentlich, da wäre Ruhe? Da ist Ruhe im Karton, da ist die gleiche Scheiße wie in den letzten Jahren. Aber die kriegen es jetzt hin, die haben da einen vorne, der sozusagen Schutzschild, dazu kommen die Ergebnisse dazu.
Frank Baumann.
Genau, Frank Baumann, aber auch der Trainer. Ja, da, du brauchst da Leute, die dann sagen so, okay, wie kriegen wir das, obwohl gerade die Ist-Situation vielleicht gar nicht anders ist, wie kriegen wir das nach außen hin für alle so ein bisschen anders hin? Und dann hast du da das Gefühl, die liegen sich nur weinend in den Armen. Also als hätte da irgendjemand gezwungen, dass die alle im Saarland sein müssten. Also ich verstehe es nicht. Langsam nervt es mich auch.
Aber klar ist auch, jetzt im nächsten Spiel gegen Havelse, gewinnen sie das nicht, dann wird es tatsächlich wahrscheinlich eine Trainerdiskussion geben, oder?
Definitiv, das würde ich auch sagen. Und eins nur noch, weil ich sehe, wir haben unseren Studiogast, der ist, glaube ich, jetzt gleich schon da, was man ja auch mal festhalten muss. Jetzt wird dann gestern das Amtsgericht Saarbrücken schmettert diesen Antrag irgendwie ab, weil das angeblich, obwohl viele justiziable Leute drin sind, die auch Ahnung haben, auch nicht bis zum Ende gedacht ist. Jetzt sagen viele, wie kann man den Ostermann vergraulen? Also man muss sagen, Hartmut Ostermann ist auch schon so lange dran, dass die Strukturen so sind, wie sie sind, ist sicher auch ein Stück weit Zeitverdienst. Und wenn alle sagen, infrastrukturell ist das Trainingslager eigentlich auf Fünftliganiveau, dann ist das auch so. Also man darf jetzt einerseits nicht zu viel Mitleid haben mit Ostermann, muss ihn aber irgendwie bei der Stange halten. Und so leicht einen Fußballverein zu revolutionieren, scheint es ja dann doch nicht zu sein.
Also, ich halte mal fest, man hat jetzt, glaube ich, dreimal in Folge verloren. Seitdem Zukunft blau-schwarz durch ist, ist es ja dann nur noch grau-schwarz, die Zukunft. Aber ich bin guter Dinge, dass diese bürokratische Hürde bei dieser Änderung auch durchgeht und irgendwann wird sich dann die Saar auch wieder glätten.
Wahnsinn.
Das Wartezimmer ist voll, liebe Leute. Wir müssen unseren Gast jetzt mal reinlassen. Wir gehen ein Spiel weiter und sprechen jetzt auch mit einem, der gestern gespielt hat, am Sonntag mit seiner Mannschaft in Essen verloren hat, dabei sein erstes Saisontor erzielt hat. Wir sprechen mit Johannes Geis vom 1. FC Schweinfurt. Hallo Johannes, liebe Grüße ins Auto.
Ja, ins Auto. Servus, hi.
Guten Morgen.
Weil wir gerade Umzug machen, deswegen. Wir ziehen gerade um.
Ja. Das heißt, du möchtest, dass dieses Interview so etwa 3 bis 5 Stunden dauert.
Wäre schön, ja. Meine Frau ist gerade mit den Jungs, die das machen, am werkeln, deswegen wir haben Zeit.
Das heißt, innerhalb von Schweinfurt oder wo zieht ihr hin?
Ja, Schweinfurt, also das Haus, also zur Vermietung ist jetzt fertig geworden und dann haben wir jetzt Gott sei Dank endlich, wir sind als Familie wieder zusammen, weil meine Frau war in Nürnberg, ich war bei meinen Eltern noch ab und zu hier in Schweinfurt in der Nähe und ja, jetzt wohnen wir ab heute wieder zusammen.
Jetzt seid ihr wieder die Geissens.
Ja,
ja, dafür wurde ich hier hingeholt.
Oh Gott. Und würdest du sagen, die Ablenkung kommt dir heute an dem Montag danach ganz gelegen? Oder würdest du lieber nochmal dich hinsetzen und nochmal so ein bisschen über Fußball nachdenken?
Teils. Also mir kommt es schon gelegen, weil ich glaube, das Spiel tut gestern schon noch weh. Ich glaube, wir haben viele Spiele in der Saison verdient verloren, aber gestern war es so, wo wir auf jeden Fall auch durch die zweite Halbzeit einen Punkt hätte mitnehmen können. Und da tut es natürlich weh. Ja.
Aber Johannes, ich finde irgendwie schon, ich habe ein paar Spiele von euch gesehen. Ich finde jetzt gar nicht, dass ihr, klar, ihr seid auch schon mal untergegangen, aber es ist ja frappierend. Ihr spielt gegen große Mannschaften gut mit, ihr verliert unglücklich, ihr verliert kurz vor Schluss. Da guckst du auf die Tabelle und denkst, boah, das scheint irgendwie eine Nummer zu groß alles zu sein. Wie frustrierend ist das in der Mannschaft? Irgendwie, finde ich, kann man das auch vergleichen mit Havelse, die auch irgendwie unverdient so Spiele verlieren. Und man hat so das Gefühl, ganz spiegelt das die Leistungen nicht wieder, am Ende aber schon die finanziellen Möglichkeiten.
Absolut. Ich glaube, wenn man nach 13 Spieltagen jetzt auf dem letzten Tabellenplatz steht, steht man da auch zurecht. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist halt vor allem gestern, das tut so weh, weil du in Essen, wir als Schweinfurt, als Aufsteiger, haben eigentlich sehr gut mitgespielt und dann fährst du wieder mit leeren Händen nach Hause. Und es tut so weh und das waren jetzt schon viele Spiele, klar Aachen und alles drum und dran oder auch Ulm, da haben wir was bekommen, was wir auch verdient haben. Aber die anderen Spiele waren wir eigentlich so dran und es ist ja schon sehr schwierig, sich da immer aufzubäumen, aber ja, was sollen wir machen? Wir müssen es probieren und müssen weitermachen.
Ich war ja in Schweinfurt gegen den MSV, da hast du, glaube ich, 37 Torschüsse abgefeuert. Du hast es gerade gesagt, was sollen wir machen, da müssen wir dranbleiben. Aber wie schwierig ist das wirklich mit deiner Erfahrung, auch wenn du auf die jungen Leute blickst, da den Kopf oben zu halten, wenn man irgendwie einfach ganz oft als Verlierer vom Platz geht?
Ja, es ist enorm schwierig. Ja, vor allem, wir wissen auch, ich glaube, 3 Punkte, wir haben 3 Punkte und es wird nicht einfacher, ne? Das Restprogramm ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagt, ja, da gewinnen wir 5 Spiele. Aber was mich halt positiv stimmt, und das muss ich echt sagen, ist so die Stimmung in der Mannschaft. Wir haben einen richtig guten Zusammenhalt und ja, das ist halt, spiegelt sich nicht wieder in den Ergebnissen, aber wir sind, ja, ist schon wieder abgehakt nach dem Spiel. Wir freuen uns jetzt wieder auf die Woche und für viele Spieler ist es halt einfach, jedes Spiel ist ein Highlight-Spiel und auch wenn wir verlieren und letzter Tabellenplatz sind, ist es für die trotzdem, ja, ich sage in ihrer Karriere vielleicht das im Moment das Größte, was sie erreichen können. Und so merkst du das auch bei uns in der Mannschaft oder auch beim Trainerteam. Aber klar, es nagt schon sehr an einem.
Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber vor der Saison fand ich das total bemerkenswert, dass das Schweinfurt, der Aufsteiger, da ankommt und mit dieser Philosophie reingeht in die Saison mit der Identifikation. Man holt einen Johannes Geist zurück, der ist in Schweinfurt geboren, Windsheimer holt man. Also es ist eine Mannschaft, die sich total mit dem Verein und der Region identifiziert. Das ist natürlich erstmal alles total romantisch. Du hast so viel gesehen im Fußball. Inwiefern war man da vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen zu naiv?
Ja, naiv würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, die Spieler, die wir geholt haben, wenn wir jetzt noch einen Schura, also Erik Schura noch dazu nehmen, der jetzt leider wieder verletzt ist, wenn du Vinci, ich, also wir haben ja eigentlich eine Mannschaft, die schon viel gesehen hat und viel erlebt hat und auch ein Thomas Meissner. Aber ja, klar, das war der Weg vom Verein und ja, ich glaube einfach mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, wirst du jetzt keinen guten Drittligaspieler bekommen. Das ist einfach so. Es ist so und ich glaube, den Weg, den Schweinfurt gewählt hat, war gut, aber ja, die Ergebnisse sind halt so und dann gibt es natürlich auch immer Stimmen, die sagen, war es vielleicht der falsche Weg.
Inwiefern ist das denn auch vielleicht für dich persönlich schwierig? Ich meine, du hast, Baki hat es gerade gesagt, Schalke, Sevilla, du hast ganz viel gesehen in Fußball Europa, jetzt letzte Saison unter Haching, jetzt bist du in Schweinfurt. Hadert man da so ein bisschen mit dem Fußballgott und denkt sich, was habe ich eigentlich falsch gemacht?
Ja, natürlich denkt man sich so, was hätte besser laufen können, was hätte schlechter laufen können, aber ich sage immer so, ne, also wenn man in sich geht und abends mal am Tisch sitzt mit seiner Frau und seiner Tochter und sieht, was man erreicht hat, und jetzt trotz alledem mit Schweinfurt in seiner Geburtsstadt, wo alle Familienmitglieder drumherum wohnen, spielen darf, bin ich trotzdem stolz drauf. Und aber ja, wie du gesagt hast, es ist schon im Moment sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, wir müssen einfach jedes Spiel so sehen, dass wir Spaß haben und am Ende gucken, was passiert. Weil natürlich, wir brauchen jetzt auch keine riesen Gedankensprünge machen, sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie Punkte holen.
Ihr habt mit Viktor Kleinhens ja auch einen super sympathischen Trainer, aber auch einen super jungen Trainer. Ich glaube, der ist gar nicht viel älter als du. Ein paar Jährchen wahrscheinlich nur. Und das ist ja eine total schwierige Situation, ne? Wenn du jetzt so dastehst. Wie nimmst du ihn da gerade wahr? Also er ist ja natürlich eigentlich der Erste, der positiv bleiben muss und der irgendwie Energie ausstrahlen muss.
Ja, also für Vicky, mit dem habe ich im DFB-Stützpunkt, wie ich 13 war, 12 war, war er auch dabei. Also wir kennen uns echt schon ewig. Und ich muss sagen, also mich flasht es richtig, was er da leistet. Also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass du als Trainer jeden Tag diesen Spirit wieder aufbringst, so diesen Spirit, uns wieder aufzubauen, die Trainingsform und so. Und das macht er einfach Weltklasse. Und ja, am allermeisten tut es mir für ihn leid, weil er steckt da wirklich alles rein. Aber man muss vielleicht auch am Ende sagen, reicht's von der Mannschaft her dann einfach nicht, das, was wir ihm zurückgeben können und dem Verein zurückgeben können.
Habt ihr denn insgesamt trotz all der Ansätze, und du hast ja auch richtig gesagt, wie du auf deine eigene Karriere zurückguckst, du hast ein paar Spieler drin, für die ist die dritte Liga das Highlight, du hast ein paar, die dir aufgezählt hast, die schon mehr erlebt haben. Habt ihr eigentlich so ein bisschen Angst, dass du irgendwann Negativrekorde auch punktemäßig angreifst? Nein, weil ich denke mal wirklich, du sitzt in der Kabine, bekommst permanent Negativerlebnisse. Ich finde das gar nicht so einfach, da positiv zu bleiben, denn da hat ja jeder Spieler auch ein bisschen was zu verlieren an Reputation.
Absolut, ich glaube, ich möchte natürlich auch nicht so meine Karriere beenden, blöd gesagt. Und ich glaube, du hast auch viele Spieler, so wie Erik Schuranov, die wollen natürlich auch Schweinfurt als Sprungbrett nutzen, ne? Die wollen wieder zurück, wo sie mal waren. Und ich glaube, dass es schon bei vielen so ist, dass es wehtut und dass da viel im Kopf auch passiert. Und das ist, glaube ich, so, gerade geht's vielleicht noch, aber ich glaube, wenn du dann so in die Winterpause gehst und wie du gesagt hast, es gibt ja keine Garantie, dass wir noch 10 Punkte holen oder dass wir noch 5 Punkte holen. Und das ist für jeden Einzelnen schon sehr schwierig. Für mich ist jetzt nicht das große Problem, aber die jungen Spieler, die noch, die sich wieder empfehlen wollen für zweite Liga und so weiter oder für einen richtig guten Drittligisten, Ich glaube schon, dass es da sehr, sehr schwierig ist. Auch der Wick, ich meine, der Wick hat einen klaren Weg, der will auch natürlich weiter hinaus. Und wir wissen alle, Fußball ist immer so, ja, ergebnisabhängig und du kannst so gut sein als Spieler, wie du willst. Aber ja, da müssen wir alles hinten anstellen und einfach gucken, dass wir, oder ich drehe es mal um, nicht als Mannschaft die Punkte holen oder die Leistung bringen, sondern jeder einzelne Spieler muss einfach da für sich jetzt einen Faden rausziehen und sagen, okay, ich mache halt dann gute Spiele und dann vielleicht kommen wir als Mannschaft dahin, dass wir auch Punkte holen.
Du hast gerade gesagt, du kennst den Trainer, den Vic, den Viktor Kleinhans schon von früher. Jetzt graben wir mal weiter in der Erinnerungskiste und hören einen anderen alten Bekannten von dir, den du von früher kennst, aus der Zeit in Unterhaching. Markus Schwabel ist Experte bei Magenta Sport und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die er mit einer Frage an dich verbunden hat.
Servus, Geisinho. Markus hier aus Haching, der ehemalige Kapitän, und möchte dir natürlich erstmal Glückwunsch sagen, dass du es in den Podcast geschafft hast. Von der Champions League in den Podcast hat auch nicht jeder geschafft. Und hab zwei Sachen. Einerseits möchte ich mich nochmals bei dir bedanken, das werde ich dir auch nie vergessen, dass du mich damals nach dem Aachen-Spiel nicht alleine hast mit Polizeischutz hoch zu den Fans hast gehen lassen. Rechne ich dir sehr hoch an, dass du an meiner Seite warst. Und wie gesagt, das werde ich dir so schnell nicht vergessen. Und meine Frage wäre, wenn du dich kurz zurückerinnerst an die Zeit unter Heiko Herrlich, in der Musik verboten war in der Kabine und wir so sauer aber waren, dass man gesagt hat, nach dem Training, jetzt machen wir unsere kleine Halbe auf oder ein kleines Deckernseher 033. Die Frage ist, was hast du an diesem Tag im Kraftraum gemacht, als die Tür zu war, wir Musik laut gemacht haben, bevor der Heiko reinkam? Welche Übungen hast du da gemacht? Was für Hilfsmittel hattest du da?
Das ist legendär. Ja. Markus Schwabel, also muss ich auch kurz nochmal sagen, echt, was die zwei da mit Unterhaching machen, ist für mich also wirklich selten. Zwei, also Manfred Schwabel und Markus Schwabel, was die für den Verein machen, also Hut ab vor allem, weil die lieben den Verein und ich glaube, man sieht es auch, dass sie jetzt in der Regionalliga wieder sehr, sehr gut mitspielen und nur Hut ab an die.
Jetzt lenk nicht ab.
Und ja, es ist eine schöne Anekdote. Das spiegelt so ein bisschen letztes Jahr auch unseren Team-Spirit, auch vom Verein her. Und wir durften ja keine Musik hören, leider, was uns so ausgezeichnet hat. Und dann haben wir uns im Kraftraum, im Physioraum, haben wir uns eingeschlossen, haben halt ein, zwei Bierchen getrunken, einfach mal, um rauszukommen aus dem Alltag, um die Negativerlebnisse. Und ich habe die Physiobank als Sprung benutzt. Also ich habe da meine Sprünge auf der Physiobank gemacht und drüber gesprungen.
Oh, ist nicht verkehrt.
Und es hat sich zum Glück keiner verletzt.
Und die Bank gibt's auch noch, oder?
Die Bank gibt es mit Sicherheit noch. Also die ist alles einwandfrei. Unser Physio war dabei, der hat nebendran behandelt und wir haben ein bisschen stabil gemacht und unser Athletiktraining im Physioraum verschoben. Und ist absolut, also legendär. Und das zeichnet Haching aus. Und deswegen war das auch eine wunderbare Zeit. Eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich wünsche Manni und Markus und vor allem auch Sven Bender alles Gute. Und hoffe, dass sie trotz den zwei verlorenen Spielen jetzt dann vielleicht wieder in die Playoffs kommen zum Aufstieg.
Also ich nehme mit, unter Heiko Herrlich darfst du keine Musik hören in der Kabine. Finde ich traurig. Ein anderer Trainer von dir, Thomas Tuchel bei Mainz 05, jetzt englischer Nationaltrainer. Hast du noch Kontakt zu dem? Beziehungsweise, wie war die Zeit damals unter ihm? Ist er wirklich so ein Freak im Training? Ich sehe immer nur dieses Video von Sean Parker, wie er ihn zusammenscheißt. Erzähl doch mal.
Nee, also Kontakt haben wir jetzt keinen mehr so richtig, ne? Aber wir haben uns mal damals in Mainz nochmal gesehen und dann natürlich im Derby Dortmund-Schalke, aber da haben wir nicht so viel gesprochen. Aber der Thomas Tuchel ist, also wie gesagt, das ist einfach der beste Trainer, den ich hier hatte. Es war von Kopf bis Fuß in Mainz alles abgestimmt, also ja, ein Freak auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt ist, aber so wie er bei uns in Mainz war, wie er Spieler besser gemacht hat, war schon für mich einfach Gold wert, ne? Und der hat einfach von Kopf bis Fuß alles durchgeplant. Er hat Teambuildings gemacht, die hatten Hand und Fuß, die Trainingseinheiten waren abgestimmt auf den nächsten Gegner. Also von daher war es mit Abstand der beste Trainer, den ich hatte, und bin sehr stolz auch darauf, unter ihm trainiert zu haben.
Und vielleicht zum Abschluss, weil ich verbinde Johannes Geis eigentlich gar nicht, klar, die dritte Liga, wir lieben sie alle, ne, aber ich verbinde dich mit ganz anderen Sphären. Schalke 04, so ein großer emotionaler Club. Du hast der Europa League gespielt vor 10 Jahren.
Champions League mit Sevilla auch noch.
Genau, ich wollte aber über Schalke sprechen. ein Tor gemacht gegen Sparta Prag, ne? Hier, das weiß ich. Du warst Doppelsechs mit Heuberg. Vor dir hat Goretzka gespielt, rechts hat Sané gespielt, vorne hat Hüntelaar gespielt. Breitenreiter dein Trainer. Ich gehe mal davon aus, so ein Verein oder so eine Zeit, das, die trägt man immer im Herzen. Wie nimmst du die Schalke heute noch wahr?
Schalke ist Schalke. Also ich freue mich, dass jetzt erstmal wieder in der zweiten Liga mit oben mitspielen. Und ja, damals war einfach, ja, es war, also es gab nichts Größeres. Und ich bin irgendwie einmal Schalke, immer Schalke. Ne? Das sagt man einfach, dass man das nie aus sich rauskriegt. Und ja, was wir damals erlebt haben mit Leroy Sané, mit Goretzka, Huntelaar, Joel Matip, Kolasinac, und das war einfach, also wie gesagt, ne, also das ist einfach, ja, ich bin jetzt in Schweinfurt, ich finde einfach die dritte Liga auch geil, deswegen freue ich mich, dass ich da spielen darf, aber ich bin echt sehr, sehr stolz darauf, was ich erleben durfte, ne. Ich glaube, viele Spieler würden mit mir gerne tauschen und würden sagen, ja gut, dann spiele ich halt mit 32 nochmal bei Schweinfurt, aber ja, wie gesagt, Schalke ist die Macht, ne?
Das freut ihn. Apropos tauschen, wir haben da noch eine Anekdote von Markus Schwabel zugespielt bekommen per Sprachnachricht. Ist die letzte für heute, versprochen, aber die hören wir uns natürlich auch nochmal an.
Der Geisi hat immer zu einem Spieler gesagt, ey, wenn du mir versprichst, dass du Bundesligaspieler wirst, ich schenk dir meinen Lambo. Ich schenk dir mein Lambo jetzt, wenn du Bundesligaspieler wirst.
So, ist es jemals in die Tat umgesetzt worden?
Zum Glück nicht. Also ich habe meinen Lamborghini zum Glück verkauft, weil das wurde auch alles zu teuer, aber zum Glück habe ich es, oder was heißt zum Glück, der Spieler, das, wir können ja sagen, es geht über Gibson, der bei uns, also der Nachi mit 16 schon debütiert hat.
Gibson hat du,
und
ja.
Und ich fand einfach, dass der im Training unfassbar gut ist oder gut war und dass ich das einfach nicht verstanden habe bei ihm, dass er so manchmal das so schleifen lassen hat, aber ich fand ihn einfach, ja, mit auf einer Stufe von, nicht übertreiben, aber so Leroy Sané damals auf Schalke. Und ich habe ihm auch Spaß halt gesagt, wenn er Bundesliga-Profi wird und ich sein Berater bin, dann schenke ich ihm mein Auto. Aber ich habe es zum Glück nicht gemacht. Ich hoffe natürlich für den Jungen, dass er die Kurve kriegt. Der ist jetzt, glaube ich, wieder bei Bayern München. Aber ja, wie gesagt, vom Talent her unfassbar.
Aber zum Glück ist der Lambo trotzdem weg, weil der wird dir beim Umzug jetzt nicht sehr viel helfen.
Ja, da hätte ich auch keinen Platz hier im Auto zu telefonieren, deswegen alles in Ordnung.
Und da wollen wir dich auch wieder hin entlassen in deinen Umzug, wenn du Hilfe brauchst. Unsere Handys sind jederzeit aus, ne?
Ich werde mich melden, ja.
Ich hatte Verdacht auf Leistenbruch als Kind, deswegen kann ich nicht schwer heben.
Ja, du, es muss ja auch nur Geschirr ausgeräumt werden, das können wir auch.
Okay, das kriegen wir.
Und darüber hinaus wünschen wir dir und euch natürlich trotzdem noch eine Saison, mit der ihr dann irgendwie glücklich seid und wo es Spaß macht. Und ja, wir hoffen, wir sehen uns dann auch bald mal irgendwo im Stadion. Johannes Geis, vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Liebe Grüße.
Danke dir.
Mach's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ciao.
Was so alles in so ein Leben passt, ne? Und der ist ja erst 32, was man da schon...
Sehr reflektierter Typ, guter Typ.
Und was sagt dir das, wenn du an Schalke denkst vor 10 Jahren und dir diese Mannschaftsausstellung anhörst? Da denkst du dir, was ist das eigentlich gewesen?
Oder? Ja, aber der ist ja auch Derbyheld im Rohnhof gewesen, was der für Freistöße früher geschossen hat. Wahnsinn.
Ja, ich habe mir auch nochmal durchgelesen, Sevilla, das ist ja Champions League, der hat in Old Trafford gewonnen, ne? Also was der schon alles gesehen hat, das darf man nicht vergessen, ne? Wir reisen hier durch die Drittligastadien. Okay, ihr macht ja auch WM und all so ein Kram, aber...
Bundesliga,
sowas. Aber das ist schon ein Unterschied, ne? Deswegen, Chapeau. Ja. Kannst du stolz drauf sein.
Wir schauen, wenn ich später mal bei Radio Koblenz dann meine Karriere beende, dann ich schon überall war.
Ich dachte, Radio Andernach war das.
Ja. Ja, aber wir müssen ja nochmal zur Bundeswehr.
Ja, vielleicht brauchen die wieder Leute demnächst.
Ja, Wagner an die Front.
Wir schauen auf ein nächstes Spiel vom Wochenende auf. Ein Torspektakel in Aue. Erzgebirge Aue gewinnt 4:3 gegen den Jan.
4:3.
Und zwar in
Steffen
einem
Freund immer früher gerufen.
Last-Minute-Wahnsinn, der sich so angehört hat.
Bornstein verlängert. Weinhauer!
Yeah.
Da kriegst du ja einen Herzstillstand. Es ist absolut bekloppt. Das Spiel ist aus. 4:3. Was für eine Nachspielzeit. Was für ein Fußballspiel.
Das 4:3, unser Lieblingsergebnis beim Fußball. Da war was los. Andreas Mann, haben wir gerade gehört. Das
vor allem, der schreit schon, als der Schuss losgeht. Und der Schuss ist ja eigentlich, der geht ja mitten aufs Tor. Ne? Also der geht ihm ja durch die Hose, dem Gebhardt.
Ja, vor allem hat er den Namen perfekt getroffen. Er konnte ihn richtig lang ziehen. Aus Kommentatorensicht wahrscheinlich ein Traum, oder?
Ja, wenn der nicht reingeht. Insofern auch für Andreas Mann ein perfekter Schlusspunkt des Spiels. Für Regensburg natürlich desaströs und Aue. Ich meine, die haben ja
Aue!
Die haben ja kurz vor Schluss erst das 3:3 erzielt und dann das 4:3. Das ist natürlich gerade zu Hause. Bei der Gemengelage ist das natürlich sensationell. Und ja. Unser Ergebnis. Was macht das mit uns emotional?
Ja, wir können ja erstmal ganz unemotional noch einen etwas abgekühlteren Andreas Mann hören, der auch mit Ruhepuls uns dann nochmal eine Sprachnachricht geschickt hat. Nach diesem ersten Saisontor auch für Howie Weinhauer, so ist ja der Spitzname. Letzte Saison hat er die Regionalliga zerschossen mit 18 Toren und jetzt eben sein erster Treffer für Aue. Und das hat Andreas Mann ein bisschen aufgeräumter kurz nach dem Spiel uns geschickt.
Liebe Podcast-Freunde, das Spiel ist vor 10 Minuten zu Ende gegangen. Die Stimmbänder sind völlig am Anschlag. Erzgebirge Aue schlägt ja in Regensburg mit 4:3. Vor dem Spiel hatte Aue 11 Tore, Regensburg 14. Die haben nichts getroffen und jetzt ballern die hier 7 Tore raus. Ein völlig irres Auf und Ab. Und Jens Hertel mit einem riesen Befreiungsschlag. Um den soll es ja so ein bisschen gehen. Man kann sagen, die Mannschaft hat heute absolut alles für den Trainer getan. Leider nichts fürs Nervenkostüm der Fans und auch des Trainers. Aber das war ein so mitreißendes, großartiges Fußballspiel mit so viel Leidenschaft, so viel Wendungen, so viel Kampf. Schlicht geil und mit dem Lucky Punch, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, aber es war einer in 90+6. Erstes Drittligator durch Erik Weinhauer. Das war Wismut Aue. Das war Herz am rechten Fleck gegen die Regensburger Mannschaft, die hier komplett mit einem dagegen gehalten hat. Überragend. Sorry. Eine Minute soll ich machen. Ich bin jetzt schon bei 1:20. Es war so aufwühlend. Und es war ein echter Befreiungsschlag für die Veilchen. Aber es kommt der nächste Gegner, der heißt SC Verl und Konstanz ist bislang nicht die Stärke des FC Erzgebirge. Ich hätte einen Tipp für die Veilchen. Ihr merkt, bin immer noch ein bisschen außer Atem. Die Treppen, ihr kennt das ja vom letzten Mal. Ich hätte einen Tipp für die Veilchen in Sachen Berg Konstanz. Die sollten sich einfach jede Woche euren Podcast reinziehen. Denn da erfährt man, wie man Woche für Woche alles gibt und alles abruft. Wahnsinn. In diesem Sinne, sportfrei und Gruß aus dem immer noch 16 Grad warmen Aue. Verrückt wie diese Liga. Macht's gut.
Ich hoffe, der hat die Treppe geschafft.
Das ist ja Wahnsinn.
So, ich gehe in den blauen Engel und danach scheide ich von dann.
Hat sich danach die Marlboro schmecken lassen, glaube ich. Andreas Mann, ja, der lebt den Fußball.
Geiler Typ.
Toll. Wahnsinn. Mir ist aufgefallen bei diesem Tor, was ich mir dann nochmal angeschaut habe am Abend, diese Gefühlsexplosion von Jens Hertel. Es hat sich ja eine Traube gebildet nach dem Tor und irgendwann von links kommt dann ein Jens Hertel reingesprungen in diesen Haufen. Aber auch ganz schnell ist er dann auch wieder weg, hat er gemerkt, so vielleicht ist es dann doch nicht so emotional, weil ich will mich nicht so locker zeigen. Aber es war, ja, herrlich. Schön, dass man solche Menschen dann auch nochmal so emotional sieht einfach.
Ja, ne? Sieht man, was Fußball ausrichten kann. Ja. Ne? Und warum, ist doch auch mal schön zu sehen, dass das auch bei ihm was entfacht.
Genau, der ist ja eigentlich Knochen- und Staubtrocken. Und im positiven Falle, wie in Rostock und in Magdeburg, führt das dann mit strukturierter Arbeit zum Erfolg. Und jetzt muss ich wirklich sagen, ich kann das gar nicht fassen, dass der immer noch da ist. Weil eigentlich sind die ganzen Parameter ja dagegen gelaufen. Und die haben das gesagt, bei seinem allerersten Spiel in Hannover ist schon so viel schief gelaufen, als wenn das so ein Mantra über dem Ganzen wäre. Und irgendwie, letzte Woche ging es um ihn, da holt er einen Punkt gegen Hoffenheim 2, weil das alles andere als selbstverständlich ist. Jetzt diesen Last, es scheint sich gerade im Moment so ein bisschen zu drehen. Und das, finde ich, gibt es im Fußball ganz, ganz selten, dass du aus so einer Negativspirale, wo alles gegen dich ist, rauskommst.
Da musst du natürlich auch Matze Heidrich loben, der eben diesen langen Atem bewiesen hat. Naja, er hat damals dieses Spiel gegen 60 gewonnen, als es dann dieses Trainerduell gab. Und seitdem hat man 11 Punkte aus 6 Spielen geholt, also fast ein Zweierschnitt.
Aber vor 2 Wochen war es ja eigentlich auch schon wieder knapp, weil sie ja in der Tabelle, es ist ja immer noch...
Sind jetzt gerade über den Strich gesprungen. Genau. Das ist ja nicht das, was sie wollten.
Nein, natürlich nicht. Du musst natürlich das alles aufholen. Aber trotzdem muss man sagen, Chapeau. Er bringt jetzt die hoffentlich Konstanz rein und dann kann das ja eventuell was werden. Vor allem hast du jetzt mit Marcel Bär einen Spieler zurück, der, ich glaube, auch so eine gewisse Aura auf dem Platz bringt. Also das ist ja, das darf man nicht vergessen. Ne? Da fehlt dir der beste Stürmer die ganze Saison bislang. Jetzt spielt er 20 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung. Und das verändert natürlich jetzt vieles in Aue. Ne? Da kommt jetzt ein neuer Spieler, Heilsbringer, die Mannschaft agiert jetzt vielleicht auch ganz anders, der nimmt vielleicht ein bisschen Druck von den ganzen Jungen. Deswegen.
Das hat Jens Hertel auch gesagt nach dem Spiel. Marcel Bär ist bei Rückstand eingewechselt worden und hat gesagt, das hat man im Stadion dann auch richtig gemerkt. Da ist nochmal richtig was entfacht worden, nach so langer Zeit dann zurückzukehren, ohne dass er überhaupt irgendwie jetzt groß auf Spiel Einfluss hatte, aber einfach diese Erscheinung dann wieder auf dem Platz zu haben, das wird in den nächsten Wochen sicher sehr wichtig sein. Und ja, mich freut es total, dass sie da jetzt ein bisschen in die Spur gefunden haben.
So, jetzt haben wir das 4-3 Ergebnis, jetzt brauchen wir natürlich das Trikot. Wer ist denn nächste Wer ist denn nächste Woche ein Pferd von uns?
Ich. Als ob du das nicht wüsstest.
Deswegen lieber Auer, lieber Matze Heidrich, falls du zuhören solltest. Für mich wäre eher wichtiger Streuselkuchen und Weihnachtsgebäck. Aber wenn das Trikot auch noch abfällt, dann herzlich gerne für einen guten Zweck.
Wir wurden ja schon angeschrieben von etlichen Auer-Fans hier über Instagram und so. Wo ist das Trikot? Wir brauchen die Versteigerung. Deswegen hier schon mal der dezenter Aufruf von uns.
Ja, würden wir natürlich entgegennehmen, würden es wieder weiterleiten, dann eben für den guten Zweck und würden aber natürlich auch wieder diese Leckereien von Matze Heidrich nehmen, die er uns damals geschickt hat. Was war das nochmal? Das waren so ganz besondere...
Ja, und jeder hatte so ein...
Das war doch Baklava, oder nicht?
War das Baklava?
Ich meine, es gab doch zur Weihnachtszeit Stollen.
Ja, da gab es doch irgendwie mal fast eine Zuckervergiftung, wenn er da rein...
Irgendwie der Bäcker, wie hieß der denn nochmal in Aue? Dieser ganz berühmte, tolle Bäcker. Sorry, dass wir den Namen nicht wissen, aber das war geil.
Was kommt noch auf die Einkaufsliste? Was muss er noch besorgen? Noch einen Liter Milch brauchen wir noch, 10 Eier.
Genau.
Letztes Jahr gab es ja noch einen Adventskalender, das war der beste von Aue aus der ganzen Liga.
Stimmt. Bin
gespannt, was ich diesmal...
Mach mal so ein Paket fertig. Ja. Und schick es aber nicht an WG per UPS. Ich will auch, dass es ankommt. Ne?
Nee, könnten wir dann am Samstag, könnte ich es dann mitnehmen. dann ist es sicher. Schön. Nächstes Spiel, über das wir reden wollen. Eigentlich Spitzenspiel, aber dann am Ende torlos. Osnabrück und Duisburg trennen sich 0-0 und unser Kollege Konstantin Klostermann war vor Ort und hat uns danach mit einer Sprachnachricht versorgt.
Hallo ihr Lieben, liebe Grüße in die Runde. Ich hoffe, ihr sitzt im Warmen und im Trockenen beim Streuselkuchen. Hier in Osnabrück ist es nicht warm und nicht trocken. Es hat geregnet die ganze Zeit, teilweise von der Seite, aber irgendwie ja auch ganz geil. Also auch hier an der Bremer Brücke so ein Wetter, das passt ja irgendwie auch dazu. Kommen wir zum Spiel. Der VfL Osnabrück, 0-0 gegen den MSV Duisburg. Osnabrück hätte sicherlich hier 3 Punkte verdient gehabt. Die hatten die besseren Chancen, die haben mehr vom Spiel gehabt. Aber man muss sagen, Osnabrück hat Probleme mit dem Toreschießen. Nicht nur heute, sondern generell schon in der Saison. In den Heimspielen bislang 7 Tore in 7 Heimspielen. Das ist sehr, sehr wenig. Das sagt auch Timo Schulz. Chancenverwertung ist etwas, woran sie arbeiten müssen. Aber die defensive Stabilität ist wirklich sehr, sehr beeindruckend beim VfL Osnabrück. Und das ist die Basis, um dauerhaft da oben drin zu bleiben und mitzuspielen. Bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten ist mit Osnabrück zu rechnen. Und wenn die das dann vorne noch gebacken kriegen, dann erst recht. Auf der anderen Seite der MSV Duisburg. Ich glaube, das war ein wichtiges Spiel heute für die Zebras in Sachen Entwicklung, in Sachen Weiterentwicklung. Wenn man ein Spiel hat, wo man vorne mal nicht so viel Durchschlagskraft hat, und das war heute so, weil Osnabrück nichts zugelassen hat, dann muss man das Ding aber eben auch zu Null spielen und dann eben auch einen Punkt mitnehmen. Und das haben die Duisburger heute gemacht. Und ich glaube, das kann wirklich für die weiteren Wochen der Duisburger sehr, sehr wichtig sein, dass man eben genau das erkennt in einem Spiel. Heute geht nicht mehr, also lieber 0-0 als irgendwie hier All-In und risky dann am Ende doch zu verlieren. Und ja, der MSV ist wieder Tabellenführer. Und auch das haben uns eben Trainer und Spieler gesagt, das ist nicht nur so eine Momentaufnahme und ja, Sätze hört man ja gerne, wie Tabelle ist am Ende der Saison wichtig. Nee, das pusht die Jungs und das ist auf jeden Fall eine extra Motivation. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob das Spiel hier in Osnabrück für Duisburg zwar ganz offiziell das 5. in Serie ohne Sieg war, aber am Ende dann doch eins, was den Verein nach vorne bringt. Liebe Grüße an alle und vor allen Dingen Strassi an dich. Liebe, liebe Grüße, alles Gute, ich freue mich für dich.
Wahnsinn, Konstantin. Ich wollte auch gerade sagen, irgendwie so, das ist Radio Köln, ne? Die Haie haben gespielt und das ist so der Bericht von Konstantin Klostermann.
Oder aus dem Rathaus, vom Bürgermeister.
Aus dem Rathaus oder ZDF Sportstudio macht er auch, unser Tausendsasser, unser Bürgermeister. Dankeschön und da war ganz viel Richtiges drin. Ich finde auch der VfL, ich glaube ja auch, dass sie auf der Suche waren, sie haben ja auch Meister und sowas, aber sie waren auch auf der Suche nach so einem Goalgetter, wie zum Beispiel die Viktoria einen hat. Vielleicht war es ja sogar auch der von der Viktoria, den sie gerne haben wollten. Aber ich bin total, kann man das sagen, zufrieden und irgendwie auch glücklich für die Fans vom VfL Osnabrück, dass das so läuft. Da konnte man ja auch nicht wirklich mit rechnen, aber die Jungs, die sie geholt haben, zusätzlich zum Trainer. Das greift alles ineinander. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Sie hatten eine Top-Chance von Kehl zum Beispiel auf den Siegtreffer. Sie sind jetzt nicht irgendwie zufällig da mit oben. Mit denen ist zu rechnen und sollten sie tatsächlich noch irgendwie im Winter ein bisschen Kohle haben und sich denken, hör mal zu, vielleicht können wir ja doch nochmal mit angreifen. Und da bietet sich jemand an, der Tore schießt, dann kann das auch bis zum Ende spannend werden für Lila Weiß.
Für mich der, das heißt Geheimtipp, aber mittlerweile würde ich sagen, der VfL mit der Abwehr ist ein ganz, ganz heißer Kandidat für einen Aufstieg. Ganz, ganz heiß, weil Fußball wird von hinten gedacht. Wenn das hinten funktioniert.
Boah, das gibt 3 Euro ins.
Habe ich von Flotti gelernt. Ja, wenn das hinten funktioniert und das funktioniert, wir haben jetzt den 13. Spieltag, haben sie schon bewiesen, so häufig zu null gespielt. Das ist die Basis, darauf können sie aufbauen. Chancen, wenn du die Chancen hast, wird es irgendwann auch passieren, dass sie reinfallen. Das ist einfach so. Dafür sind die alle Profifußballer. Also ja, die schießen nicht jedes Mal vorbei.
Aber ich würde niemals einem deutschen Pokalsieger widersprechen. Aber ich glaube, Fußball wird von hinten gedacht. Das funktioniert so echt nur in der dritten Liga. Weil wenn du spielerisch dann irgendwann vorne dir wieder Chancen rausspielst oder sie nicht machst, wirst du gerade bei der 3-Punkte-Regelung keine ganz großen Sprünge machen. Aber da die dritte Liga wirklich, wie soll ich das sagen, auf so einem Niveau so ausgeglichen ist, reicht dann vielleicht auch mal ein Treffer. Deshalb ist es die beste Liga, um es von hinten zu bauen. Aber ich kann mich nur einmal erinnern, in all den Jahren, wo wir das machen. Paderborn und Magdeburg, die sind mal beide mit Offensivfußball durch die Liga geflogen. Deshalb waren die, glaube ich, auch 20 Punkte vor dem dritten nachher am Ende. Aber in der Liga passt es.
Ja. Ja, und der MSV, die stehen da auch völlig zurecht ganz oben. Das ist ja so, auch wenn du das gerade sagst mit der Phrase, so ist es ja, wenn du merkst, du kannst es nicht gewinnen, dann darfst du es nicht verlieren. Und dass die diesen Schritt schon gemacht haben nach 13 Spieltagen als Aufsteiger, das zeigt ja auch so ein Selbstverständnis und einfach die Qualität. Also der MSV wird jetzt nicht groß abreißen lassen. Ob es am Ende für die Top 3 reicht, das werden wir dann im April irgendwann sehen, wenn das Fell verteilt wird. Aber Wahnsinn, wie viele scheiß Sätze da drin sind, ne? In den letzten 3 Minuten. Aber ich muss sagen, da kann man als Zebra natürlich total stolz drauf schauen. Und wenn ich daran denke, Freitagabend, Flutlicht, Duisburg-Waldhof, 2 Größen in Fußball-Europa treffen aufeinander. Da juckt's doch, oder, Reggie?
Ja, ich bin nicht dabei, aber es juckt trotzdem. Nee,
ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber findet ihr auch, dass der MSV Duisburg schon im Laufe dieser Saison so eine Entwicklung durchgemacht hat, dass man am Anfang mit ganz, ganz viel Hurra, ganz, ganz vielen Toren, ganz viel Offensive gespielt hat und mittlerweile ist es ja so, man nimmt sich ein bisschen zurück, nimmt auch mal einen Punkt mit, spielt auch mal zu Null, aber ist trotzdem nicht die schlechtere Mannschaft, ne, wie letzte Woche in Essen. Also da ist irgendwie ist da was gereift schon und wahrscheinlich schon so gereift, dass man nicht mehr sagt, ja, wir sind der Aufsteiger und wir müssen eigentlich gar nicht da oben stehen. Mittlerweile ist man, glaube ich, so weit gereift, dass man sagen kann, jo, wir werden dieses Jahr mit in der Spitzengruppe bleiben.
Sie haben das Selbstvertrauen gut umgesetzt und das Zweite ist, und das ist das Bemerkenswerte, Sie haben jetzt 5-mal am Stück nicht gewonnen und trotzdem, wenn du die Spiele siehst, würdest du nie auf die Idee kommen, dass die eine Krise haben.
Nee, überhaupt nicht. Trotzdem Erster. Und da sind wir dann bei Cottbus nochmal, was wir ja nochmal anreißen müssten, sportlich, was sie dann nicht anreißen.
Ja, was ist jetzt los mit dir?
Die haben verloren, ja. Bei den Löwen.
Ja.
Ich glaube, Jannik Barkic würde gerne diesen Podcast 3 Stunden
machen. Ja, und über jedes Team sprechen. Es geht
wir haben erst
nicht.
4 Spiele besprochen und sind schon seit über 1 Stunde. Es wird auch immer länger. Wenn ich diesen Zettel sehe, da kriege ich schon Angst davor, muss ich sagen.
Mach doch einfach, lest doch mal ein bisschen.
Nein, gut, machen wir nächste Woche. Alles gut.
Nein,
du hast ja schon angesprochen, ja, weil wir, der Tabellenführer ist nicht mehr Tabellenführer, ne? Duisburg ist mit einem Punkt hochgerutscht.
Ja. Ja, weil Cottbus eben verloren hat.
Aber kann man mal sagen, warum hat Cottbus verloren? Also das war ja auch vor allen Dingen in der, nee.
Weil München 3 Tore geschossen
genau.
hat.
Genau. Nein, Bucky, das ist doch nur ein Spaß. Aber es gibt danach wieder die Bucky Masterclass. Nach diesem Podcast können wir uns 35 Minuten anhören, die Zusammenfassung einzelner Spiele.
Hinter der Paywall.
Genau, Magenta Plus, Magenta Sport.
Da geht der Podcast dann mit 2 Leuten weiter.
Ja, oder bei OnlyFans.
Tobi wirft ein paar Stichworte rein und Yannick spricht einfach noch weiter.
Tobi so Cottbus, ja gut. Ja.
Sonst abonniert doch Yannick einfach bei OnlyFans, da gibt es dann auch die wirklich vielen Details zur dritten Liga.
Genau, wie er dann dritte Liga guckt. Das gibt's Fotos vor.
Was hatten wir sonst noch am Wochenende? Ulm verliert zum 4. Mal in Folge. Seit Moritz Glasbrenner da Chef ist, nur verloren. Das ist natürlich auch tragisch. Hansa Rostock, last minute noch ein Unentschieden gegen den SC Verl. 2:2, Havelse weiterhin sieglos, verliert gegen Wiesbaden, wo möglicherweise Daniel Scherning neuer Trainer wird. Das ist, glaube ich, Stand jetzt noch nicht offiziell verkündet, aber der heißeste Kandidat.
Sieht gut aus, ne?
UPS bringt mich um den Verstand. Jetzt bringen sie es in der einen Stunde, wo ich nicht zu Hause bin. Irgend so ein Point, muss ich jetzt sehen. Entschuldigung, lieber Bucky.
Aber in Köln oder musst du dafür woanders sehen?
Nee.
Ich muss sagen, interessant mit Scherning. Ne? Ja, sorry. Interessant mit Scherning, bin ich sehr gespannt. Zeigt aber natürlich auch, also da geht es jetzt nicht darum, 13. zu werden in der dritten Liga. Ne? Also das kann man schon mal sagen. Und vielleicht nochmal Ulm, da muss man vorsichtig sein. Also bei den Spatzen muss man wirklich vorsichtig sein. Das sind jetzt wirklich in kürzester Zeit so desaströs falsche Entscheidungen, die da getroffen werden, dass man auch wirklich mal über die Menschen sprechen muss, die diese desaströsen Entscheidungen treffen. Man kommt aus Ewigkeiten der Vergessenheit sozusagen zurück wie Phönix aus der Asche mit Kerlen wie Joe Reichert und Co., steigt bis in die zweite Liga auf und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann geht es zurück in Liga 4 und so weiter und so fort. Dann hat man sich das alles, was man sich erarbeitet hat, mit dem Arsch wieder eingerissen. Ich verstehe diese Trainerentscheidungen nicht, ich verstehe die Herangehensweise nicht, ich kapiere das alles nicht und ich kapiere vor allen Dingen nicht, gibt es da keine Leute, die irgendwie auch mal eine Frage stellen, warum? Also wird das einfach so durchgewunken, hat beim letzten Mal nicht funktioniert, machen wir nochmal.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird jetzt richtig knallen in Ulm.
Ja, muss doch auch, oder?
Und ich muss ehrlich sagen, ich lobe mich ja selten gerne.
Ja, du hast
ich habe es gesagt, im Moment der Vertragsunterschrift für Glasbrenner, ich habe gesagt, haben die denn nichts daraus gelernt aus diesem Lechleiter-Ding? Das macht so keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, der Verein ist einfach zu schnell in die zweite Liga gekommen und jetzt fallen all die Sachen, die vielleicht liegen geblieben sind, brechen über ihn zusammen. Gute Spiele eingekauft, neue Euphorie geschürft. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich finde die Mannschaft gar nicht so schlecht, aber das sieht für mich wirklich nach knallhartem Abstiegskampf aus. Und du darfst dich nicht davon blenden lassen, und deshalb habe ich gesagt, in Aachen wäre das richtig, wenn ein Interimstrainer 3 bis 4 Spiele gut arbeitet. Das ist ein Trainertalent. Wie soll denn der jetzt mit den ganzen negativen Erlebnissen, die verlieren seit 1,5 Jahren eigentlich nur Spiele, wie soll der damit umgehen?
Schwierig. Vor allen Dingen, die sagen ja auch, wir sind kurz davor mit einem und so weiter und so fort. Was ist denn das alles für ein Gelaber? Also es gibt doch so viele fähige, gute Leute, Scherning hier, Michael Schiele und was weiß ich, was wir schon alles... Also wenn du selber keinen kennst, dann kann man mal jemanden anrufen, der vielleicht jemanden kennt. Aber mit dieser, mit diesem Dilettantismus macht man sich wieder kaputt und man ist doch auch nicht ab. Also man kann doch auch mal sagen, so, jetzt stellen wir uns neu auf, jetzt holen wir mal Expertise ran und so weiter und so fort. Ist ja nicht so, dass die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, auch du liebe Zeit, was will ich denn in Ulm? Die haben zwar nicht mehr den höchsten Kirchturm, aber die haben ja trotzdem noch viel Gutes zu bieten. Ja. Ne?
Ich will da jetzt auch mal ein bisschen die Schärfe noch rausnehmen, weil...
Nee, das nervt ja.
Nein, klar haben sie schlechte Entscheidungen getroffen, das sieht man jetzt schwarz auf weiß. Aber natürlich kommt auch viel Pech dazu. Ne? Du merkst ja schon, wenn du 4 Kreuzbandrisse hast innerhalb von 2 Monaten, da ist irgendwas, was scheiße läuft in dieser Saison. Nur dagegen musst du dich jetzt halt irgendwie stemmen. Und ich finde diese Worte von Dressel nach dem Spiel total alarmierend, wenn du sagst, wir hatten keine Mentalität, wir hatten keine Gier und sowas. Also wenn man sich nicht wehrt, ne, dann hat man ja eigentlich schon verloren. Das ist halt das Gefährliche.
Ja klar, aber das kann man doch, natürlich das auch mit den Kreuzbandrissen und sowas, da kannst du ja nichts für. Aber wie kannst du denn in so einer Situation, so ein Trainertalent, wie Veggie es sagt, da in die Scheiße schicken? Du kannst doch nicht ständig nur Entscheidungen treffen, indem du vorher da in die Kirche gehst, ins Münster und eine Kerze anzündest. Also ein bisschen mehr muss da schon dahinter stecken. Und wenn du den aufbauen willst, dann nimm ihn halt mit rein ins Trainerteam und bau ihn dann auch für die Zukunft. Aber irgendwann weißt du doch, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und die Zeit ist nicht dafür. Die war nicht dafür, die ist nicht und die wird es auch nicht in den nächsten Wochen sein. Und dass da so ein geiler Verein da vor die Wand gefahren wird, das geht mir einfach persönlich auf den Sack, das sage ich auch so. Und wenn Veggie sagt, es ist jetzt langsam auch Zeit, dass da Klartext gesprochen wird, dann würde ich sagen, lieber gestern als übermorgen.
Und so ein Joe Reichert wird ja jetzt mehr denn je, weil man hat ja am Samstag gesehen, wie er noch versucht hat, die Wogen zu glätten, beziehungsweise zu diskutieren mit den Fans, die natürlich zu Recht irgendwie sauer sind, ne? Aber ja, hoffen wir, dass er schnell zurückkommt.
Oder er wird Trainer. Hat keine Lizenz, hat keine Erfahrung. Herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Vertrag.
Der Vollständigkeit halber, die anderen Ergebnisse noch vom Wochenende. Viktoria Köln schlägt Ingolstadt mit 3:1 und dann hatten wir noch das 2:0 von Hoffenheim gegen Mannheim.
Da muss ich übrigens einen Satz mal ganz kurz sagen. Ich hatte am letzten Donnerstag die Freude, eine Talkrunde in Köln zu moderieren mit Andreas Rettig, mit Friedhelm Funk, da war Marian Wilhelm, muss ich sagen. Und ich kenne den ja auch nur von den kurzen Begegnungen. Also sehr reflektierter, sprachgewandter, total angenehmer Typ, muss ich auch mal sagen. Also ich glaube, die Vorschusslorbeeren über ihn, die sind nicht zu hoch.
Ja, mir ist er schon damals in Babelsberg aufgefallen.
Genau, das wollte ich auch noch gerade sagen.
Hat er denn unter Jens Hertel denn
trainiert? Die Frage wollte ich stellen und dann war er weg plötzlich.
Aber er war ja am Freitagabend, Tipico Topspiel, waren wir ja da und er hat uns in sein Trainerbüro gelassen, live, kurz vorm Spiel. Da sieht man ja auch, er jung, dynamisch und öffnet sich dann auch mal für solche Dinge, war auch hochinteressant und ich glaube, da ist was möglich. Und insgesamt muss man sagen, die Viktoria, Chapeau, ne? So wie Bucky heute 14 Mal Chapeau gesagt hat, sage ich das auch noch einmal.
Habe ich Chapeau gesagt? So häufig?
Ja, mehrfach. Das Französische, dieser Urlaub, der ist noch bei dir drin.
Okay. Man merkt diese Befreiung, weil Borussia Mönchengladbach gewonnen hat im Hause Bucky.
2 Siege in Folge, er ist ausgemergelt.
Wahnsinn.
Das ist, muss ich mal sagen, das ist wirklich Respekt. Also die Viktoria wieder, geiles Team. Geiler Offensivfußball, natürlich ein Torjäger, der 18 Millionen mal aufs Tor schießt gegen einen wahnsinnigen Eisele, aber mit denen ist auch wieder im oberen Tabellendrittel zu rechnen.
Dann noch Hoffenheim schlägt Mannheim mit 2:0. Der Waldhof kann es am Freitag dann direkt wieder gerade biegen. Im Tipico-Topspiel beim MSV Duisburg. Strassi wird dann kommentieren. Steven Ruprecht ist unser Experte.
Und Alex Küpper moderiert.
Und jetzt kommt unsere Lieblingsrubrik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage, die von euch kommt aus der Community, die sich rund um den Fußball oder um die dritte Liga dreht. Schickt uns doch gerne eine Frage plus Antwort auf unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Das ist richtig. Und hier ist die Frage der Woche für heute.
Hallo liebes 4:3 Podcast-Team, ich bin Vincent, ich bin Hertha-Fan und ja, mein Verein war natürlich die letzten 40 Jahre nicht in der dritten Liga. Aber ich finde euren Podcast einfach klasse, ich bin dadurch immer up-to-date bei den großen Traditionsvereinen wie 60, Alemannia, Waldhof und Co. Und heute will ich euch mal die Frage der Woche stellen. Und zwar gab es seit der Einführung der dritten Liga 2008, 2009, 18 Torschützenkönige und da sind auch Saisons dabei, wo sich der Titel geteilt wurde. Und meine Frage an euch ist, welcher dieser 18 Torschützenkönige hat in seiner gesamten Laufbahn die meisten Tore in der Bundesliga erzielt? Viel Spaß beim Rätsel.
Gott, Fabian Klos.
Sehr gute Frage erstmal, danke dafür. Geil, dass uns ein härter
Gute Fan Antwort.
Hört. Also Klos auf jeden Fall, der hat ja in der Bundesliga gespielt. Hat auch getroffen in der Bundesliga.
Mhm. Dann wird es jetzt. Ich glaube, das ist schon die Top-Antwort, oder?
Lass mal warten. Ja, also, Anton Fink war auf jeden Fall mal Torschützenkönig.
Aber nicht in der Bundesliga?
Dominik Strohengel war Torschützenkönig.
Auch zu wenig. Er hat zwar Bundesliga, ja, aber nicht in Darmstadt. Ja. Zu wenig.
Regis Dorn fällt mir irgendwie ein.
Aber auch nicht früher Bundesliga. So
doch, der hat
aber
Bundesliga
nicht so viel, dass er so viele Tore geschossen
aber
hat, oder?
Der könnte auf jeden, also das ist auf jeden Fall ein Konkurrent.
Das kommt ja jetzt drauf an, wie viele Tore hat denn Fabi Klos in der Bundesliga gemacht?
Was ist mit Janjic eigentlich?
Aber ich glaube, das sind nur ganz, ganz wenig ganz Tore. Wirklich.
Ich würde sagen, wir reden so irgendwas zwischen 6 und 8 Toren oder sowas, oder? Mhm. Boah, also, ich bin auch bei Fabi.
Was glaubst du, was glaubst du denn, was Fabi Klos wie viele Bundesliga-Tore hat?
Ja, eben, das meine ich ja. Der wird 6 Bundesliga-Tore haben. 6 das reicht 8. wahrscheinlich. Ja. Wir haben sonst Mause, Kaya, die haben.
Geh mal durch, die, bevor dir jetzt irgendwie ein paar Namen nicht einfallen.
Ja, Mause, Kaya, Aslan, Pourier, Fink. Nein.
Es ist Fabi Klos.
Ich würde auch sagen, es ist Fabi. Also
Tobi alles, Schäfer
alles
hat
andere
in
als
Rekordzeit.
Unsere Antwort Fabi Klos wäre.
Ja, das ist natürlich das Offensichtlichste, weil er ja auch regelmäßig mit am Tisch sitzt.
Ja, aber war nicht irgendwie mal Bayern-Amateure irgendwie einer der.
Ja, aber nicht quasi Otschi Reed. Ja, da hat er keine Bundesliga.
Genau, der hat ja keine Bundesliga gespielt. Also ich wäre Strohengel oder Klos, einer von den beiden.
Dann Klos.
Hier Feuer ist, ab. Hier ist die Antwort.
Hier kommt die Auflösung. Von den 18 Torschützenkönigen gab es insgesamt 4, die in der Bundesliga überhaupt getroffen haben. Ganz unten haben wir Regi Dorn mit 6 Toren, dann Fabian Klos mit 8 Toren, dann auf Platz 2 Domi Kumbela mit 9 Toren und die letztendliche Antwort auf die Frage ist Sascha Mölders mit 18 Toren.
Nein, oh Gott, ist das.
Also, alles Gute.
Das ist eine,
ciao.
Das ist
also, jetzt
eine,
muss ich mal eins sagen. Das ist eine Katastrophe, was wir jetzt gerade abgeliefert haben.
Ja. Also, Mölders hatte ja nicht mal.
Nicht. Ich habe gesagt, lass uns da mal. Nee. Ihr, unsere Seele schreit Fabi Klos rein. Ihr kriegt alle eine Gänsehaut. Also, ich hab mich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber das war peinlich, was wir jetzt hier abgeliefert haben.
Übermütig.
Wirklich.
Ja, wirklich übermütig.
Ja, völlig arrogant.
Voreilig war das.
Moment, dann kommen wir doch jetzt mal zur Frage der Woche. Ja, aber Mölders, daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja, deshalb sage ich, lass uns doch mal durchgehen.
Aber wann wärst du auf Mölders gekommen?
Ich wäre auch gar nicht mehr auf Mölders gekommen. Ist für mich total abgehakt, das Thema. Kölner, Mölders, das ist eine Zeit gewesen.
Ja, das war schlecht.
Das ist die erste Saisonniederlage, das war richtig schlecht.
Vor allem müssen wir uns natürlich bei Sascha entschuldigen. Ja, Sascha, das wird nicht wieder vorkommen.
Und der Vertrag mit Interimstrainer Schäfer wird sofort hier zerrissen.
Ich habe das doch nicht entschieden.
Fabi Klos!
Ja, es war der erste Name, der mir eingefallen ist.
Wahrscheinlich kommt irgendwann noch, wer war der Deutsche in der dritten Liga, der Deutschland zum EM-Titel 80 geschossen hat, dann schreit die auch noch Fabian Klos.
Ja, von der kann man gar nichts gerade.
Ja, weil ich einfach mal gesagt habe, lass uns mal nachdenken. Ja,
dann kann man überhaupt nichts.
Wir haben doch keine Zeit.
Nachdenken.
Wahnsinn.
Als hätten wir jemals nachgedacht in diesem Podcast.
Ich bin echt enttäuscht, dass du da gar nichts wusstest, Vegi. Das muss man sagen.
Scheiße. Ich muss mal kurz nachdenken, was wir als nächstes machen.
Ausblick.
Nicht, dass das irgendwie
was Falsches ist. Wir machen jetzt mal einen Ausblick.
Ja, sicher?
Und übrigens aber Dankeschön an den Fan für die Frage und Hertha-Fan und trotzdem hört er uns. Ja. Also Respekt.
Super Frage, genau. Ja,
toll.
Ja. Super Frage, vielen Dank. Aber super ein bisschen Antwort gewusst haben wir so schon auch.
Ja, klar. Sascha Mölders also war die Antwort.
Haben wir jetzt nichts gewusst.
Wir wussten gar nichts. Das ist peinlich, was wir hier geboten haben.
Doch, Dorn und Klos wussten wir ja. Super. Kombela wusste ich auch nicht.
Ja. Naja. So, kommendes Wochenende geht's weiter mit Drittliga-Fußball. Auf den Freitag haben wir euch schon hingewiesen. Duisburg gegen Mannheim. Am Samstag in der Konferenz
Anton Fink.
Siehst du mal. Rekordtorschütze in der dritten Liga. Dann haben wir unter anderem die Partien Ulm gegen Rostock, Cottbus gegen Osnabrück. Sieh mal an.
Ja.
Ich bin in Verl, wenn Aue kommt. Haben wir eben auch schon besprochen. Was macht denn ihr so?
Ich bin am Freitag in Duisburg.
Da bin ich auch. Und Samstag Leverkusen gegen Heidenheim.
Ach, darf man jetzt auch die anderen Spiele?
Das darfst du schon immer.
Achso, ja. Ich wurde ja auch dafür kritisiert. Mainz gegen Florenz. Dresden gegen Nürnberg, Kaiserslautern gegen Hertha.
Das hört sich jetzt nicht nach dritter Liga an.
Sonntag gehe ich zu Fortuna, zu meiner heimlichen, zu meinem Fisternöllchen.
Das ist
ich
ja dann.
Das ist auch noch ein Thema. Wurde mir, ich weiß nicht, ob wie viel Zeit wir noch haben, wurde mir aber herangetragen über Instagram. Ich wurde angeschrieben von Patrick aus Aachen, der uns darauf hinweisen wollte, dass es ja nächstes Jahr katastrophal werden könnte in der dritten Liga, wenn man eventuell 5 Zweitligisten hätte. Zweitvertretungen.
Ja.
Also wir haben im Westen ja aktuell Schalke 2 oben, Mainz 2, im Südwesten greift ganz groß an, in Bayern ist es Nürnberg 2.
Im Norden Jeddelo 2.
Also das sollten wir vielleicht mal auf dem Schirm haben, dass das die Liga extrem unattraktiv macht.
Aber warum sprechen
macht.
Wir nicht jetzt darüber? Wir sind doch viel zu kurz eigentlich.
Aber die Fortuna übrigens, wenn die aufsteigt, wer kommentiert das erste Spiel? Yannick
Backe. Ja, stimmt.
In Liga 3, bei Magenta.
Hat unser Chef versprochen.
Ja. Stimmt, wahrscheinlich. Auswärts in Magdeburg dann. Geil.
Ja, und Sonntag übrigens dann noch in der dritten Liga noch das bayerische Derby Regensburg gegen die Münchner Löwen.
Bist du da?
Nein. Nächste Woche dann wieder der Podcast 4:3 mit Folge 91.
Ohne Thomas Wagner, aber
mal gucken,
der kriegt
wo wir dann
eine Spielsperre.
Dann ist schon wieder Länderspielpause, ne?
Stimmt, danach ist Länderspielpause.
Ja.
Ja, jetzt greift doch mal nicht so weit in die Zukunft vor. Wir haben ja noch ein Wochenende, Yannick.
Was machen wir eigentlich zu unserer 100. Folge, lieber Yannick?
Da gibt es eine große Gala.
Ist noch lange nicht. Also,
mit dem Studio angemietet.
Das bestimmt ja nicht ich.
Was?
Warum soll ich das bestimmen?
Ich sag nur du. 14.11. ist übrigens Weihnachtsfeier von uns. Das war's aus Böblingen.
Die früheste Weihnachtsfeier aller Zeiten. Sonst noch was?
Nein.
Nein.
Tschüss.
Tschüss.
Sascha Mölders, also ganz ehrlich.
Oh, ist das schlecht.
Kacke.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Vielleicht jetzt.